Es geht halt um die KI-Thematik.
Das eine bejubel ich.
Auch da ist Müll unterwegs.
Ein interessantes Statement. LND is dead.
Trifft total auf eine Haltung, die ich auch habe.
Ja, das ist das richtige Wissen.
Machen wir das dann wirklich auf eine gesunde Weise?
Eine zusätzliche Tendenz nach autarkem Lernen.
Einfach annehmen, mein Geschenk. Fertig.
Learn, unlearn, repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hi Sabine.
Oh je, ich bin fast sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin unvorbereitet auf meine Hallo-Version.
Was hast
Guten
du
Guten Morgen. Gesagt.
Aloha.
Guten Tag.
Guten Tag.
Holla diarö.
Ja.
So.
Oh Gott. Okay, nächstes Mal wieder vorbereitet auf das Hallo.
Ja, Entschuldigung.
Na, super.
Ist ja auch das Einzige, worauf ich mich vorbereiten kann. Wenigstens das hätte ich machen können. Ich bin so gespannt, mit was du heute kommst.
Das Thema, das ich mitgebracht habe, hat mich tatsächlich inspiriert durch einen Artikel auf Substack, den du, glaube ich, auch gelesen hast von Deb Gallo, eine L&D-Expertin, Learning Development-Expertin. Und die hat eine sehr, sehr interessante These darin aufgeworfen. Ich weiß nicht, hast du den gelesen?
Ich bin gerade insofern etwas geplättet, weil wir bereiten uns ja immer gegenseitig vor. Also jeder von uns bereitet vor und präsentiert dann dem anderen das Thema. Und wir haben immer mal gelästert und gesagt, wir machen ja mal zwei Aufnahmen, dass es sein kann, dass wir uns mal auf das Gleiche vorbereiten. Heute ist es soweit.
Wunderbar. Aber vielleicht habe ich einen anderen Teilaspekt
Ich
als
bin
du.
Gespannt. Sehr cool. Also erzähl mal von dem Artikel, damit die anderen überhaupt wissen, worüber reden die denn da, die zwei.
Diesen Artikel, den wir unbedingt in die Shownotes stellen, weil der für Trainerinnen und L&D-Expertinnen sehr, sehr interessant ist. Ein interessantes Statement. L&D is dead, also das klassische Learning and Development ist vorüber. Und an die Stelle tritt eine möglicherweise neue Konstruktion und unsere Aufgabe besteht darin, sich darauf vorzubereiten und uns und unsere Arbeit darauf vorzubereiten. Ich will aber vor allem einen Aspekt mit dir mal ein bisschen beleuchten.
Ich würde da gerne noch einmal reinschmeißen.
Ja,
es geht halt um die KI-Thematik, ne? Also durch KI, genau, ist diese Revolution, also eben keine Evolution mehr in L&D notwendig. Aus der Sicht derjenigen, die da geschrieben hat. Genau.
Um unsere Hörerinnen und Hörer ins Boot zu holen, will ich tatsächlich einen ganz kurzen Moment ausholen und dann kommt meine Frage an dich. Dass lebenslanges Lernen seit ungefähr 10 Jahren ein Thema ist, das zunehmend auch unsere Trainings und Workshops in Frage gestellt hat, unter anderem durch den Aspekt, dass Expertise und Inhalte weltweit zugänglicher sind denn je. Kommt jetzt der Aspekt mit hinzu, dass man durch das Bauen von Agents nochmal leichter in dieses Lernen reinkommt. Also das Thema ist eigentlich schon ein bisschen älter, sodass diese klassischen Learner's Experience, großen Talent-Development-Programme immer mehr so hinterherhinkten, weil die Leute eigentlich, wenn sie jetzt beispielsweise, keine Ahnung, wollen Feedback lernen, dann suchen sich irgendwo einen netten Kurs raus, machen den Kurs und haben zumindest das kristalline Wissen dazu und auch mit ihren Agents dann ein bisschen geübt. Also das ist dann sehr, sehr individuell. Aber es kommt jetzt ein neuer Aspekt mit hinzu. Also neben dem, dass Wissen verfügbar ist in der Welt, man braucht nicht mehr Experten einlassen, Classes mit denen arbeiten, sondern verschafft den eigenen Leuten in der eigenen Organisation den Zugang dazu. Und teilweise, wenn das mit Kosten verbunden ist, stellt ihnen die Budgets dafür bereit. Es gibt aber eben zunehmend eine zusätzliche Tendenz nach autarkem Lernen. Also so unkompliziert wie möglich in Nudges, so wie man das irgendwie gerade am besten verarbeiten kann und unterbringen kann in seinem Alltag. Es kommt aber jetzt das neue Problem mit hinzu, dass wie misst man das, dass die Leute das tatsächlich tun? Also wir haben an anderer Stelle schon mal über diesen Effekt gesprochen. Eigentlich ist das Wissen weltweit zugänglicher denn je, aber das heißt nicht, dass die Leute wirklich mehr lernen oder das auch nutzen im Vergleich zu früher. Meine Frage jetzt an dich ist, wie sieht die Zusammenarbeit zwischen uns und Learning and Development in Zukunft aus deiner Sicht aus? wenn tatsächlich das lebenslange Lernen eher selbstgesteuert durch die Teilnehmenden oder die Mitarbeitenden der Unternehmen stattfinden, was ist dann noch unsere Aufgabe?
Das ist wirklich genau die Frage, mit der ich, seit ich diesen Artikel gelesen bin, auch gelesen habe. Ich fand den sehr, also ich habe so viel Ja gesagt innerlich, als ich ihn gelesen habe. Er trifft total auf eine Haltung, die ich auch habe. Auch du hast gerade in einem Teilsatz gesagt, das ist eigentlich schon ein älteres Thema. Und das finde ich interessant, weil ich finde tatsächlich, dass sich das veränderte Lernen schon seit längerer Zeit zeigt, auch vor der KI-Revolution. Und dass jetzt der Zugang zu Dingen so viel leichter geworden ist, beschleunigt gegebenenfalls da etwas. So, und das gegebenenfalls unterstreiche ich deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass wir Menschen noch überhaupt nicht so weit sind. Und das müsste ja bedeuten, wir hätten plötzlich eine Veränderung in unserer Fähigkeit, Schweinehunde zu überwinden, an Themen dran zu bleiben, unsere blinden Flecken selbst aufzulösen, in der Lage zu sein, Muster zu erkennen und zu durchbrechen und wirklich neu aufgesetzt uns zu verhalten. Also all das müssten wir von ziemlich jetzt auf gleich selbst können. Oder KI müsste uns genau das ermöglichen oder das selbstgesteuerte Lernen als solches müsste so sein, dass es uns das ermöglicht. Und das ist für mich gerade genau der spannende Punkt. Also wie passt es oder was entsteht, wenn wir diese beiden Aspekte zusammenwerfen, dass wir Menschen begrenzte Selbstlernfähigkeiten haben oder begrenzte Fähigkeiten, uns selber zu sehen, unsere Wirkung wirklich, wirklich von außen zu erleben, uns tatsächlich zu spiegeln, nicht gefangen zu sein in den Absichten, die wir ja haben und von denen wir ja wissen, wie gut die sind, sondern es zu schaffen, uns wirkliches Feedback zu holen und dadurch überhaupt zu lernen. Ich hoffe, das klingt alles nicht so kryptisch, aber das ist für mich wirklich ein riesiges Thema und ein wahnsinnig bedeutsames. Wenn wir das mal ganz praktisch machen, simple Dinge wie, ich müsste mich gesünder ernähren, ich müsste mich mehr bewegen. Das sind immer die klassischen Beispiele, die aber auch so gut ziehen, weil wir das, glaube ich, alle schon mal in unserem Leben irgendwie hatten, in welche Richtung auch immer. Dass wir wissen, wir nehmen uns was vor. Wir wissen auch, dass es gut ist. Es gibt jede Menge Angebote, gerade auch zu diesen beiden Themen, vor allem auch wirklich öffentlich erreichbar. Machen wir das dann wirklich auf eine gesunde Weise? Machen wir das dann wirklich auf eine Weise, die das Ziel, was wir damit verfolgen, nämlich tatsächlich gesünder zu sein, uns gesünder zu fühlen, im Prinzip ja länger zu leben, also ne, und mit mehr Lebensqualität und so weiter, kriegen wir das hin, ohne dass wir einen Personal Trainer haben, ohne dass wir gemeinsam mit jemandem trainieren, ohne dass wir bei unserem Essen AustauschpartnerInnen haben, mit denen wir das angucken. Verarschen wir uns selber, während wir das eigentlich ja alles so umsetzen wollen, kippen wir in das andere Extrem. Wie viele Ernährungsprobleme gibt es? Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, ne, die in Bulimie, in Magersucht und so weiter driften. Ich bin überzeugt davon, all das kann KI auch auf absehbare Zeit nicht mit uns wirklich angehen. Also meine Überzeugung, erstmal so in als ersten Wurf ist, wir brauchen Menschen, die lernen, beobachten, die den Blick verändern auf, was ist gerade zu lernen und die begleiten, dass wir das auch wirklich zu einer Veränderung führen. Und das sind wir. Und wir brauchen Menschen, die Wissen kuratieren, also das auch mal als zweiten großen Wurf sozusagen, dann lass uns in die Details dazu gehen. Wissen kuratieren, die überprüfen, was tatsächlich von dem ganzen Verfügbaren auch fundiert ist, die, ich meine, ich höre zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts, die hörst du auch gerne, weiß ich, die dann wiederum untersuchen, was gerade für Trends unterwegs sind und mal gucken, wo die überhaupt fundiert nachweisbar sind. Simple Sachen wie Hautpflege bis hin eben zu allen psychologischen Dingen. Und es ist der Wahnsinn, was gerade durch die schnelle Verfügbarkeit an Entschuldigung, ich sage es ganz deutlich, Müll verbreitet wird. Wirklicher Müll. Und das macht ja nicht Halt vor Themen, wo es um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geht, wo es um kommunikative Kompetenzen geht, wo es um Feedback und sonst was gibt. Auch da ist Müll unterwegs. Und das kann nicht ein Algorithmus klären, was Müll ist und was nicht, zumindest noch nicht, sondern da sind wir wiederum diejenigen. Ausführliche Antwort, aber das mal so als erster Wurf. Was ist deine Sicht darauf?
Das ist cool, es geht auch in eine Richtung, die ich fühle. Auch noch fehlen mir ganz viele Worte an einigen Stellen, um das zu beschreiben, was da in die Welt kommen will. Das eine bejubel ich, also das Schaffen von Infrastrukturen in Organisationen, die es leicht machen, kuratiertes Wissen sich anzueignen. Also jeder Mensch kann jetzt schon, das ist auch die These von Deb, jeder Mensch kann jetzt schon sich einen L&D-Agent bauen und sagen, ich will das und das lernen, bau mir mal einen Kurs zusammen. Also das, was wir für teuer Geld machen im Kopf mit Konzeption und Learner's Journey und all diese Dinge, das basteln die schon ziemlich schnell. Was es jetzt braucht, ist genau das, was du sagst, finde ich. Jemand, der drauf guckt und sagt, ja, das ist das richtige Wissen. Und das ist das, was vielleicht am ehesten funktioniert. Also noch so eine Art Beurteilung. Es kann sein, dass wir die dann irgendwann nicht mehr brauchen, weil wir einen Agent haben, der das gut beurteilt. Auch da bin ich noch dabei. Aber dieses empathische Lernen oder das, was wir erleben, es gibt eben Leute, die können dann gut so lernen mit diesem bereits kuratierten Learning Management System. Aber es gibt auch die, die eben, vielleicht bleibe ich bei deinem Beispiel, die wissen, Bewegung macht gesund oder hält gesund. Die kriegen es aber alleine nicht gebacken und gehen deswegen ins Fitnessstudio. Und sie sind im Fitnessstudio, weil da andere sind, die das auch tun und es fällt ihnen dadurch leichter. Den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man zusammenlaufen geht, wenn man zusammenklettern geht, immer wenn man verabredet ist zu irgendetwas. Das ist das, was L&D vielleicht bereitstellen könnte. Das heißt, so eine Art zweites System. Das eine ist das System, Wissen und Methoden, all diese Dinge zugänglich zu machen und zu kuratieren, so wie du es sagst. Das zweite ist, die Ergebnisse dessen zu messen. Und das dritte ist dann vielleicht noch, den ganzen Prozess zu beobachten. Also wie ist dieser Mensch, der da gerade sich sowas gebaut hat, der Mensch, der damit am besten lernt? Und dazu braucht es Spiegelneuronen, die hat KI noch nicht. Braucht es die Beobachtung und das, was du am Anfang gesagt hast, jemanden, der Selbstbeschiss aufdeckt, weil die Selbstsicht kann nie vollständig sein. Wir sind wie so Ameisen auf so einem Möbiusband. Ja, kennst du vielleicht diese Darstellung von einer unendlichen Oberfläche? Das ist praktisch so ein Band, was einmal verschränkt wird. Und deswegen, wenn man auf der Oberfläche läuft, kommt man nie irgendwo an.
Nie an.
Das Möbiusband. Und so, das Bild stammt von Wolf Singer, der mal unser Bewusstsein so beschrieben hat. Wir werden uns selbst nie so erleben, wie andere Menschen uns erleben. Niemals. Wir können denen zuhören, wir können das einigermaßen versuchen zu verstehen, aber wir haben keinen Mindset in dem Sinne, dass wir ein Bewusstseinsbewusstsein haben. Und solange wir das nicht haben, evolutionär, wird es schwer, diesen Selbstbeschiss zu überwinden. Deswegen, wir glauben dann, wir haben ja jetzt so einen Kurs gemacht, jetzt können wir es. Und dann kommen wir in eine Situation, wo wir es auch genauso anwenden, wie wir es gelernt haben, und es funktioniert nicht und wir sind ratlos. Und können dann wieder die KI fragen, woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat. Dann sagt die KI aber, wir waren nicht dabei. Also können jetzt wenig dazu zu sagen. Und da sehe ich noch immer die Rolle eben derer, die es A, kuratieren und B, begleiten, also praktisch so ein Mentor-Innen-Layer in den Organisationen, die über Buddy Systems, I don't know, da fehlen mir jetzt die Worte, dafür sorgen, dass es noch eine Connection gibt zwischen den Menschen, die alle am Lernen sind, irgendwie auf ihre Weise. Und was sich trotzdem verändert, ist definitiv, L&D kann nicht mehr liefern, was einzelne Leute im Augenblick für Wissen brauchen. Das können die, für die können die das nicht abnehmen. Also, weil sie müssten dann praktisch jedes Gewerk, das in einer Organisation betrieben wird, müssten die so gut kennen, dass die wissen müssten, was wird da jetzt aktuell gebraucht und das von außen ständig ranschaffen. Das ging noch, als Unternehmen halt überschaubare Gewerke hatten. Da gab es irgendwie eine Werkstatt und da gab es einen kaufmännischen Bereich. So, aber das ist nicht mehr so.
Ganz viele Aspekte, die für mich so Fäden aufmachen, gerade was du gesagt hast, das eine, was mir einfiel, wir haben eine Folge über den Dunning-Kruger-Effekt gemacht, als du gesagt hast, ne, wir glauben dann, dass wir was wissen, und da ist ja sehr eindrücklich immer wieder zu beobachten. Das ist natürlich auch immer die Frage, ne, beobachte ich das mit meiner Brille und beweise mir Sachen, von denen ich vorher eben ausgegangen bin, oder schaffe ich das wirklich, noch den Schritt zurückzutreten und zu sagen, lass mal kritisch drauf gucken, ob das wirklich so ist. Aber bisherige Beobachtungen sagen, ja, es gibt diesen ganz gefährlichen Zwischenstand, wo ich glaube, was zu wissen, und es eigentlich noch schlimmer ist als in der Zeit, wo ich wusste, dass ich gar nichts davon weiß, ja, weil ich irgendwie dann drüber gehe oder mit diesem vermeintlichen Wissen sehr hantiere. So,
ne, ich habe ein schönes Beispiel aktuell gestern gehört von einem Trainerkollegen von uns, der mir sagte, er bemerkte in einem Feedback-Training so eine merkwürdige Scheu der Teilnehmenden und sprach das an, ist irgendwas mit dem Thema, gibt es Ressentiments, und die waren also zum Glück sehr, sehr offen, haben zu ihm gesagt, ja, das wurde bei uns in der Vergangenheit immer eigentlich mit einem Schlagwort begleitet, Kurse dieser Art, und die hießen, Feedback ist ein Geschenk. Und es wurde aber wie ein Hammer verwendet in der Organisation. Das heißt, wenn ein Widerspruch entstand, also Führungskraft kam zu dir und hat gesagt, du, ich nehme dich so und so wahr, und jemand spürt in dem Augenblick, dass die eigene Ansicht dieser Sache anders ist und möchte das gerne besprechen, bügelt der andere das ab, indem er sagt,
einfach
nimm's
annehmen.
Einfach an.
Einfach
es
annehmen, mein Geschenk. Fertig.
Mach jetzt damit, was du willst. Und damit gibt es keine Erörterung und auch keine Beobachtung, keine Vereinbarung. All das, was auch zu Feedback gehört. Mhm. Und dieser Mensch, der macht das bestimmt in positiver Absicht. Feedback ist ein Geschenk.
Natürlich.
Aber jetzt stell dir vor, der Kurs, den er über KI sich hat zusammenstellen lassen, hatte genau das, was ja wahr ist, zum Zentrum. Dann ist das ganze Lernen am Ende im Effekt schädlich gewesen. Mhm. Ich liebe ein neu kreiertes Wort, das seit einigen, wahrscheinlich schon Jahren, ich habe es nur zu spät mitgekriegt, in der Welt ist. Das ist der sogenannte Defluencer. Das sind Leute, die diese Fake oder diese falschen Learnings in der Welt aufdecken.
Oh,
also,
wie schön.
Weil du vorhin sagst, Haut, Kosmetikartikel. Ja. Da wird dir ein Scheiß erzählt durch Influencer. Und dann braucht es einen Defluencer, der erzählt, nee, Moment, das wirkt gar nicht. Das hat gar nichts, gar keine Wirkung, sondern es ist alles nur Marketing. Und,
ja, sehr geil.
Und vielleicht ist das aber auch so ein L&D-Dings, dass da eben Leute rumlaufen in der Organisation und sagen, ihr lernt hier falsche Postulate, habt Axiome aufgenommen, die für uns schädlich sind, und deswegen lasst uns einen stärkeren Fokus auf das Ergebnis legen. Und das ist vielleicht das jetzt das weitere große Thema, vorhin schon kurz nur im Rande erwähnt, das Messen dessen, was war immer schon ein Problem für L&D. Wie messen wir, was tatsächlich von diesen Maßnahmen, die wir hier geplant haben und durchgeführt haben, in den Alltag kommen? Das war immer die große Kritik an L&D. Das kostet nur Geld und wir sehen keinen Effekt. Dieser Druck wird noch stärker sein, weil das ist ja schön, dass die Leute Zugänge haben zu Selbstlernprogrammen und sich die auch bauen. Aber wo ist der Effekt im Vergleich dazu, wenn die das nicht machen würden? Und da stehen wir alle nach wie vor ein bisschen ratlos dazu, außer wir beobachten die Leute halt und können dann sagen, vor 3 Monaten bist du in deinen Projekten noch so und so vorgegangen, jetzt sehen wir, wie du so und so vorgehst, und wir merken, für alle Beteiligten ist es einfacher geworden, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also Retros und Reviews spielen eine viel größere Rolle als früher, und vielleicht ist das mit einer Aufgabe, dass wir Lernen eben eher orchestrieren, kuratieren, wie du es nennst, und zu den Human Observern werden, die kommen mir vor wie so ein Zoowärter oder sowas. Also jemand, wie verhält sich die Spezies
Na,
in diesem
spring mal
Lernumfeld?
Vom Ästchen, zeig mal, ob du das gut kannst.
Genau.
Nein, das war noch nicht so toll, warte mal, da geht noch was. Ja, also ich mag gerade den Begriff Learning Defluencer total, weil das ist ja dann die Rolle, die wir einnehmen können. Und ich würde gerne das Evaluierungsthema gerade mal noch ein bisschen nach hinten stellen, weil das ist für mich ein ganz großes, was tatsächlich sich auch massiv verändern muss. Ich bin noch ein bisschen davor, gerade bei diesem, was füttern wir rein? Also wenn wir das so in Phasen teilen, ne, zu sagen, was ist denn das, was wir in unserer neuen Art des Lebens, der Fähigkeiten, die wir haben, ne, und der Expertisen, die wir mitbringen. Was ist denn da jetzt tatsächlich in der Vorphase von jemandem, der das überhaupt bekommt, anders? Wenn man das mal so einteilt. Also was machen wir, ohne dass schon irgendein Lerner, eine Lernende in der Nähe ist? Das, was bisher alles auch Konzeption gewesen ist, Erstellen von grundsätzlichen Übungsideen und so weiter. Wie verändert sich das? Dann wie verändert sich das, wo wir mit den Lernenden tatsächlich direkt in Berührung sind? Egal ob online oder in Präsenz. Da gibt's dann wiederum noch den Aspekt des Nicht-Zeitgleichen. Ne, der jetzt noch viel stärker dazu gekommen ist, den wir schon eine Weile haben, aber der jetzt eventuell genau noch viel größer wird. Und was passiert eigentlich hinterher in Anführungsstrichen, beziehungsweise immer zwischen einzelnen aktiven Lernphasen? Na, das kann man ja auch so sehen. Und wenn wir diese drei grundsätzlichen Momente sozusagen ansetzen bei uns, dann würde ich gerne einmal jetzt kurz auf das Davor stark fokussieren, weil da, glaube ich, verändert sich gerade ganz viel, ganz massiv. Und da ist es, da komme ich wieder auf diesen Punkt, was kann KI schon und was nicht und was hat diesen Defluencer-Effekt? Also ich mache ja beispielsweise dieses Thema GFK im Business als offenes Training und gewaltfreie Kommunikation.
Es gibt und nämlich zwar auch Glasfaserkomponenten und Glasfaserkunststoffe.
Auch schön. Ja, vielleicht ist das sogar irgendwie als Metapher verwendbar. Das muss ich mir mal näher angucken. Weil es geht ja um nicht nur um GFK und ich bin keine Missionärin oder Missionierende in der GFK, sondern es ist eine Frage, wie schaffe ich es, Konflikte möglichst nicht eskalieren zu lassen. Oder Dinge wirklich auf den Tisch zu kriegen, bei denen ich mich bisher immer schwer getan habe, sie auszusprechen. Und das hat viel mit dem zu tun, was du gesagt hast. Ne? Feedback ist ein Geschenk, weiß ich noch. Das haben wir vor 35 Jahren im Unternehmen durchgetrieben und gesagt, das ist so, ja. Und man muss Danke sagen und man muss es halt auspacken. Und dann guckt man sich's an und dann kann man es ja verwenden oder nicht, bliblablub. Und gleichzeitig ist dieses Hingucken, ne? Was machen wir da eigentlich?
Schrottwichteln im Weihnachten kann man dann
genau
weitergeben.
Ich habe hier ein Feedback für dich. Ich konnte damit nichts anfangen, aber genau. Sehr hübsch. Und wenn ich mir da überlege, ich habe zum Beispiel ganz am Anfang der KI-Phase, also dass das so alles richtig hochploppt, da habe ich angefangen, einen Agent dafür zu bauen. Ne? Wie kann ich das üben? Also dass ich selbst als Mensch, der ich dann in meinen konkreten Situationen bin, und irgendwas dazu gelernt habe, zum Beispiel in diesem Training, losziehen kann und sagen kann, wow, jetzt habe ich aber genau diese Rahmenbedingungen mit der Person und dem, was vorgefallen ist und möchte das in Worte kriegen, die möglichst gut nehmbar sind und gleichzeitig wirklich klar ausdrücken, was ich möchte. Ja. Und dann habe ich mich, während ich das gebaut habe und auch heute immer mal wieder, frage ich mich, ist das sinnig, dass ich dann eigenen Agent gebaut habe? Und ich kann immer nur wieder sagen, ja, ich bin überzeugt davon, dass das sinnig ist. Weil ich, wenn ich mich im Markt umschaue und die Angebote von GFK mir angucke, also gewaltfreie Kommunikation, ist da eine Vielfalt von Interpretationen dieses Vorgehens, wo ich sage, manche teile ich und viele teile ich gar nicht. Und das ist diese Kuratierung, die ich meine, weil du hast auch von den beiden Begriffen, ne, Kuratierung und Orchestrierung gesprochen. Und ich finde, wir müssen beides zu unseren Aufgaben zählen. Also das ist das Kuratieren. Also dass ich wirklich sage, warte mal, bei mir sind jetzt eben über 30 Jahre Erfahrung im Hintergrund, über 30 Jahre bewusstes Umgehen mit Feedbacks und so weiter. Und das heißt nicht richtiges Umgehen, überhaupt nicht, sondern ganz viel stolpern, ganz viel Erfahrung machen von ich habe es doch so geil formuliert, warum kommt das jetzt gerade nicht rüber? Oder ich habe es doch so fair formuliert, aber vielleicht hätte ich doch deutlicher sein sollen. Oder was weiß ich. Also lauter Momente, wo ich das immer wieder reflektiere und sage, das war es jetzt immer noch nicht. Und wie lässt sich daraus denn überhaupt eine Systematik bauen, die hilfreich ist, wenn man sich da mehr und mehr rantastet? Und dieses Vorgehen, was vor uns unendlich viele Menschen gemacht haben, was ein Marshall B. Rosenberg einen Großteil seines Lebens getan hat, ja, das immer wieder zu reflektieren, zu hinterfragen. Darauf bauen wir ja immer auf. Wir nehmen das, was da schon rausgearbeitet wurde und machen weiter damit. Und das machen wir nun mal wirklich noch als Menschen, weil wir Reaktionen sehen, weil wir mitkriegen, was da läuft, weil wir ein Gefühl haben, wie geht's mir, wenn ich das so sage? Ja. Weil wir eben die besagten Spiegelneuronen haben, zumindest sehr, sehr viele von uns, das können sich einfühlen in das, was da drüben an Signalen gesendet wird, ja, wo Gesicht, wo Körper, wo Pausenzeiten, wo all das eine Rolle spielt. Und dadurch können wir eine Wirkung zumindest vermuten und können mit dieser Wirkung weiterarbeiten im Dialog und sagen, kann es sein, dass das gerade so bei dir angekommen ist oder ich habe das Gefühl, ich habe dir gerade auf den Füßen gestanden. Erzähl, ja, was ist gerade passiert. Irgendwie all das, das kann KI eben bisher überhaupt noch nicht. Und da weiß ich auch nicht, ob es das jemals in der Form können wird, weil es braucht halt diese Rezeptoren, ne, im Außen, die das überhaupt alles in Kombination wahrnehmen. Das werden wir auch irgendwie alles noch bauen vielleicht, aber noch ist es so nicht da. Diese Versuche, die es dazu gab, sind bisher noch nicht sehr erfolgreich, ne, dass KI Mimik liest oder ähnliche Dinge. Also zumindest meines Wissens nach, das geht ja so schnell in der Entwicklung, die ich vielleicht gar nicht kenne.
Gibt es schon, aber es ist noch
aber
nicht so.
So wie ich gehört habe, genau, war halt die Übersetzung, ne, also das, was interpretiert dann das KI-Medium da hinein in das, was da aufgefasst wurde, das war wohl noch sehr standardisiert an bestimmten X gleich Y-Dingen festgemacht. Also Augenbrauen so, das und das so.
Ich weiß,
heißt
dass
dieses.
Bei Goodman beispielsweise den Zynismus ziemlich gut lesen. Und also auch Sarkasmus, der Abweichung von dem Inhaltlichen und der Mimik dazu.
Das kann ich mir vorstellen, dass das geht. Genau. Aber wie gesagt, also da noch zumindestens, und das ist ja das Einzige, was wir im Moment immer sagen können, wir alle wissen, glaube ich, nicht genau, wie schnell die Entwicklung jetzt geht und wie exponentiell auch die KI sich selbst weiterentwickelt. Ne? Das ist für uns, also zumindest in meiner Welt, ne? Ich bin keine KI-Expertin, vielleicht haben die nochmal klarere Vorstellungen, aber alles, was ich mir an Wissen wiederum selbst hole, apropos Selbstlernen, sagt mir momentan noch nicht, dass das irgendwie einplanbar ist oder irgendwie jemand eine wirklich fundierte Prognose abgeben kann. Dann und dann haben wir dann den und den Zustand oder die und die Fähigkeiten. Und solange all das so ist, glaube ich, gibt es bei uns noch diese ganz große Relevanz in, was finde ich richtig? Wohinter stehe ich? Was ist eine echte Überzeugung aufgrund all dessen, was ich mir an Wissen angeeignet habe und meiner Selbstüberprüfung und Reflexion und Beobachtung lernender in der Anwendung dieser Dinge. Und all das zusammengenommen ist halt erstmal nur in dem Hirn dieses Menschen, der dann vielleicht sogar mal ein Buch schreibt darüber oder einen Podcast macht dazu oder whatever. Und trotzdem ist da noch so, so viel mehr in dem Hirnuniversum dieser Person, was anspringt in dem Moment, wo es einen bestimmten Inhalt hört. Ja, also dieses Gehirn, was da mit all dem aufgeladen ist, guckt sich irgendeinen Satz in Kombination mit einer Tonalität und einem körperlichen Ausdruck und so weiter, zieht sich das alles rein und hat eine Idee von wirksam oder nicht wirksam.
Das ist ein schönes Bild, das mich auch an eine Versuchsreihe erinnert. Also mein Gehirn schaut dir und hört dir zu. Und während ich die Inhalte aufnehme, überprüfe ich, kann das tödlich enden? Das ist die wichtigste Frage, wenn ich dem folge. Und anhand deiner Körpersprache und deiner Stimme und deiner Überzeugung, die dadurch zutage treten, kriegt mein Gehirn den Beweis, ja, man überlebt das. Das ist jetzt eine sehr gewagte These. Ja, man überlebt das. Und es lohnt sich, das zu lernen. Lohnt sich, das zu lernen, weil es embodied ist. Und es gibt eine Versuchsreihe, die müsste man eigentlich mal mit KI nachstellen, wenn das nicht schon jemand getan hat. Ich skizziere es nur ganz kurz. Wir bauen einen Agent, der Menschen beibringt, einen Faustkeil. Also das Ding, das in der Steinzeit
zum Schreiben benutzt wurde?
Life-changing, also war die KI der Steinzeit, war der Faustkeil, der ja sauscharf ist. Also wenn man so ein Ding mal echt in der Hand gehabt hat, denkt man, wow, damit könnte man schon ganz viel machen. Also Rehe aufbrechen und alles Mögliche damit tun. Aber so ein Ding zu bauen ist komplexer, als wir uns das vorstellen können. Und man könnte jetzt eine KI bauen, die eine Anleitung dazu macht, wie stellt man einen Faustkeil her, und dann gucken wir, wie schnell lernen Leute, die dieser KI-Anleitung folgen, den Faustkeil zu bauen, und wie schnell lernen das Leute, die einem Menschen zuschauen und angeleitet werden von einem Menschen, der das mit ihnen live macht. Also die klassische Trainerfrage. Der Ursprung dieser tatsächlichen Untersuchung wurde mal ausgelesen durch eine mehr oder weniger eine Fabrik, die man gefunden hat in Afrika, also eine Faustkeilfabrik. War natürlich keine Fabrik, sondern da lagen einfach tierisch viele missratene und gute Faustkeile rum. Es war eine richtige Produktionsstätte. Und dann kam man auf die Idee, okay, wieso konnten die das überhaupt so gut? Da muss man also nicht nur taktil und feinmotorisch unglaublich ausgebildet sein, sondern man muss auch wissen, in welche Richtung fließt dieser Stein, wie stark muss der Druck sein, den man darauf ausübt. I don't know. Und vielleicht ist das die Metapher zu dem ursprünglichen Thema, dass ja, man kann eine Anleitung schreiben, wie man einen Faustkeil herstellt, und lernt es dann auch irgendwann, aber mit Sicherheit nicht so schnell, wie wenn unser Gehirn dabei jemand zuschaut, der uns damit zeigt, auch wenn du das Ding hier hast, bist du mächtig oder musst das Fell von deinem Reh nicht mitessen, wie sowas.
Das ist auch immer so fürchterlich anstrengend, wenn man dann hinterher diese ganzen Härchen wieder aus der Schnude zupfen muss. Ich erinnere mich sehr. Das finde ich gerade so ein schönes Bild für die Frage, was macht das jetzt, wenn ich das in KI übersetze? Ne? Also bei meiner Arbeit mit KI bin ich immer mal wieder genervt von diesem Medium, weil es dann irgendwelche Dinge kundtut, wo ich sage, ist mir jetzt völlig wurscht, mach einfach, was ich möchte, hör auf, mich dauernd zu loben oder. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel, ich baue einen Agent für das Bauen von solchen Keilen, dann heißt das ja, dass ich da erstmal alles Wissen reinkippe, was grundsätzlich relevant sein könnte. Ne? Alles, was du gerade angefangen hast aufzuzählen. Also in meiner Konzeptionswelt heißt das, ich überlege mir jetzt für Beispiel Feedback, bleiben wir dabei, ja, überlege ich mir alles, was dafür gelernt werden müsste für Feedback. Und das ist ja eine Vielzahl von Dingen. Was heißt das mit einem Selbstbild und Selbstwert auf sich? Welche Widerstände entstehen, wenn Feedback gegeben wird auf der anderen Seite? Welche Widerstände sind bei mir, wenn ich Feedback geben soll? Was bewirkt welche Formulierung? Welche Modelle gibt es, wie ich das gut rüberbringen kann? Was mache ich in meiner Vorbereitung? Welche Momente erwische ich? Und. Ja? Also eine Vielzahl von Dingen. Und jetzt braucht es ja auch diesen Abgleich, was davon braucht der Lernende überhaupt oder die Lernende? Wenn ich das da alles ausschütte, ist das ja ätzend. Das heißt, das wiederum muss der Agent dann auch lernen. Und das sind ja alles KI-Fähigkeiten. Also zu sagen, okay, erzähl du mir mal vorher schon, wie machst du das bisher? Und da denke ich wahrscheinlich auch noch viel zu sehr in Mensch-Gehirn-Geschwindigkeiten. Ja, weil KI das ja einfach unglaublich viel schneller kann. Und ich glaube, das entzieht sich im Moment noch so meiner Vorstellungskraft. Aber all das ist sehr komplex und das muss alles gebaut werden. Nur dafür, dass das gebaut wird, braucht es Expertise. Also was muss denn da rein? Und in welche Aspekte werden eventuell vergessen, wenn ich das Ding baue, wenn ich nicht mit einem erfahrenen Menschen darüber rede, der das schon hunderte Male jemandem beigebracht hat, ja, der weiß, was Lernen behindert, der weiß, was Lernen beflügelt. Und das kann sich sicherlich aus vieler Literatur rausziehen lassen und Forschungsergebnissen und sonst irgendwas. Gleichzeitig glaube ich da immer noch an die Kuratierung. Also möglicherweise haben wir jetzt am Anfang sogar jede Menge Aufgaben als menschliche Trainierende und Coachende und Lernbegleitende. Und vielleicht werden die geringer oder anders im Laufe der Zeit, wenn die KI dann besser geworden ist. Und gleichzeitig, du hast vorhin das Wort Connection benutzt. Das ist jetzt wieder der Switch noch zu einem anderen Aspekt aus dieser ganzen Thematik. Also das eine wäre jetzt das wirkliche weiterhin Thema Kuratieren von Wissen. Und Kuratieren heißt in diesem Fall auch entscheiden, was braucht's denn alles an Wissenskomponenten, damit so ein Ding wirklich funktionieren kann. Und jetzt der Switch auf das Thema Connection. Ich kann Connection im Lernen über alle möglichen Wege der Social-Media-artigen Kommunikation bilden. Das kennen wir mittlerweile alle sehr gut. Wir haben dann ganz viele Freunde. Wir können zeitunabhängig gucken, was die uns geantwortet haben auf unsere Fragestellungen, ob ich Likes kriege für meine Leistung, die ich gerade eingestellt habe. Yay, ich habe jetzt 25 neue Vokabeln im Italienischen gelernt. Ja. Juhu, jubel mir zu. Das ist mittlerweile ja sehr stark in der Forschung, dass uns das nicht den persönlichen Kontakt ersetzt. Und dass uns das nicht ersetzt, dass jemand uns, wie du das immer so schön formulierst, beim Lernen zuguckt. Und beim Ausüben dessen, was wir gelernt haben, zuguckt. Ja, ich bin nicht umsonst bei einem Personal Trainer. Ich kann mir diese Gerätschaften auch in einem Fitnessstudio reinziehen oder nach Hause holen. Ja, geht alles, nur da sagt mir dann das Gerät nicht unbedingt, wie ich jetzt meine Rückenschmerzen selber hergestellt habe. Ja, der Personal Trainer sagt mir das aber. Der sagt, warte mal, ich sehe genau, dass du an der Stelle das machst. Und ich sage, das mache ich überhaupt gar nicht. Und der sagt, ich sehe es aber. Und dann dreht er mich irgendwie ein bisschen anders hin und dann merke ich, stimmt, sowas, ja. Und da sind wir wieder bei diesen blinden Flecken, die wir haben, die wir einfach nicht selber erkennen können. Es geht schlichtweg nicht. Ja? Wir können an eine bestimmte Stelle auf unserem Rücken nicht kommen, egal wie gelenkig wir sind. Und genauso wenig können wir sehen, was wir ausblenden. Und das ist dieses, können wir als Gehirn unser Gehirn überhaupt vernünftig erklären? Links von mir in der Bücherwand steht ein Buch, dessen Titel ich so in Erinnerung habe. Kann das Gehirn erklären? Wahrscheinlich nein, weil es zu vieles gar nicht sieht. Ja? Insofern, um jetzt so ein bisschen das zusammenzuführen und ehrlicherweise sage ich an der Stelle schon mal, wir werden eine Folge 2 dieser Thematik machen, weil hier ganz viele Schleifen für mich offen sind, unter anderem das Evaluieren des Ganzen und das würde ich gerne mit dir in der nächsten Folge anschauen. Aber um das hier jetzt mal so ein bisschen zuzubinden, was ich glaube ist, dass es extrem relevant ist, dass wir hingucken, dass wir aufpassen, dass wir uns nicht festklammern an irgendwas und sagen, es war doch aber immer so schön. Und das, was immer so schön war, das muss doch in den Neuen aufgehen. Genau, und das ist hart. Ja, das ist wirklich not easy. Und ich muss so oft an eine Szene, ich weiß gar nicht, ob ich sie in diesem Podcast schon mal erwähnt habe, aus dem Film Hidden Figures denken. Das ist ein sehr amerikanischer Film über die Frauen, vor allem Frauen, im Hintergrund der ersten Mondlandung. Also Menschen, die im Hintergrund überhaupt gearbeitet haben, damit die stattfinden konnte. Ja. Ich liebe ihn. Und da gibt es die Leiterin des Schreibbüros. Eine dunkelhäutige Frau, die sehr clever ist und die relativ früh entdeckt, dass diese Menschen da gerade so Computer anschleppen. Raumfüllende, riesengroße Kästen, die irgendwie scheinbar was können, was diese Schreibbüros möglicherweise bisher machen. Und was sie tut, ist, dass sie sich intensiv anfängt, damit zu beschäftigen und sagt, Moment, ich muss wissen, wie die Dinger funktionieren. Ich muss wissen, was die wiederum brauchen, damit sie funktionieren. Also von außen, was ist da noch Mensch gemacht? Sich da richtig reinfriemelt. Und da gibt es eine Szene, in der sie mit ihren Mitarbeiterinnen aus dem Schreibbüro, sind alles Frauen, da sitzt. Und in meiner Erinnerung, ich möchte ihn unbedingt jetzt nochmal gucken, sagt sie sowas wie, okay Mädels, wir können jetzt panisch davonrennen und sagen, unseren Job wird es morgen nicht mehr geben. Oder ihr investiert Zeit, und zwar außerhalb unserer Arbeitszeit hier, um das zu erlernen, was ich mir hier raufgezogen habe. Und dann sind wir genau diejenigen, die gebraucht werden, um das Zeug da drin zu bedienen. Und ich glaube, wir sind genau an so einem Punkt. Absolut.
Wie schon oft im Leben.
Ja. Aber jetzt nochmal eben in eigenem Erleben und der eigenen Verfassung. Und ich glaube, wenn wir uns eben dem jetzt zuwenden und uns öffnen dafür und ganz viel rumprobieren und uns austauschen über die Erfahrung, die wir da machen und eben genau diese Frage miteinander offen besprechen, was ist das, was jetzt im Moment unsere Rolle ist, dann gibt es da ganz viel, was gebraucht wird. Und dann ist für mich auch der Trainerberuf und auch unsere Ausbildung zum Trainer, zur Trainerin immer noch hochgradig relevant. Nur ändert sich da der Fokus, das, was wir auf jeden Fall brauchen. Weil eines ist aus meiner Sicht etwas, was nur wir im Moment können, nämlich zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Lernprozess mal auf jeden Fall hingehen und sagen, mach mal, wende mal an und dann sag ich dir, was davon aus meiner Sicht Sinn ergibt und was nicht.
Es gibt tatsächlich so eine für mich schon fast heilige Trinität, Trinity, die zunehmend mehr auch in den Programmen umgesetzt wird, aber noch nicht in aller Konsequenz und noch nicht so brutal wie das, was ich jetzt gleich vorschlage, sondern ich wünsche mir, dass diese bloße Wissensvermittlung, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, also ein Modell erklären, die dazugehörigen Begrifflichkeiten und Vorgehensweisen kennen und lernen, das kann KI.
Ja.
Und in meiner heiligen Trinität in der Zukunft ist das so, wir Trainer kommen erst dann, wenn die Teilnehmenden einen Test absolviert haben, wo sie zeigen, wir haben das gelernt, was man braucht, um jetzt ins Training zu gehen. Also die kennen die Modelle, die kennen die Vorgehensweise und haben das kurz bestätigt, dass das so ist. Und dann können wir mit Seminarschauspielern können wir richtig in die Übung gehen und dabei beobachten, ob die, also bei Präsentationen beispielsweise bietet sich das an, dass sie sofort ab Beginn des Trainingstages vor der Kamera stehen, Feedback bekommen, ausprobieren, die Hände anders bewegen. Also all das, was sie vorher kristallin in den Kopf bekommen haben, dass sie das jetzt ausprobieren und der Trainer wie ein Sporttrainer beobachtet, Tipps gibt und die Trinität vollendet sich dann 6 Wochen später, wenn man zusammenkommt und die Evaluation anschaut. Also was davon ist jetzt in euren Alltag geraten und was ist der Nutzen davon? Und dann gibt's Tipps untereinander. Und dieses Wissen aufsaugen, trainieren, evaluieren ist jetzt ein sehr simpler Rhythmus, aber einer, der vielleicht eine zunehmend größere Rolle spielt. Und deswegen, ja, ich glaube, der Beruf des Trainers da in diesem Mittelding da, wo man zuguckt, während die Leute was machen, dieser wird immer an Bedeutung haben, solange die KI uns das nicht abnimmt. Das setze ich jetzt mal noch eine Weile voraus, wenn eines Tages die KI ein Spiegelneuronen entwickelt hat, also ein Netzwerk hat, das gleichzeitig mitfühlt, was der Lernende fühlt, dann beraten wir darin, wie man das am besten einsetzt.
Lass uns genau da aufsetzen mit Folge 2.
Na gut.
Weil es kommt schließlich darauf an.
Immer.
Also, immer.
Ja.
Ja.
Das letzte Wort ist nicht gesprochen.
So ist es.
Schauen wir mal, wie das weitergeht. Danke
Super.
Für das Gespräch.
Ich danke dir. Ciao.
Tschüssi.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.